ARD Sounds.
Hallöchen an diesem sonnigen Mittwoch. Ich bin Tanja Richter und hofft ihr gerade auch, dass die rekordhohen Spritpreise jetzt endlich wieder sinken? Die USA und der Iran haben sich ja in der Nacht auf eine Feuerpause geeinigt und der Ölpreis ist dann auch sofort wieder nach unten gegangen. Aber geht das der Spritpreis jetzt auch?
Es ist ja so, dass die Ölpreise ja gestiegen sind und die Tankstellen ja relativ schnell die Preise erhöht haben. Also erwarten wir jetzt auch nicht sofortigen Rückgang der Preise. Von daher sind wir noch etwas zurückhaltend, würde ich sagen.
Ich bin erstmal sehr beruhigt, unabhängig vom Ölpreis, dass gestern nicht der halbe Iran zerbombt worden ist. Das ist mir ehrlich gesagt wichtiger als 20 Cent.
Ob wir jetzt damit rechnen können, dass das Tanken schnell wieder billiger wird und wie die Reedereien auf die Waffenruhe reagieren, all das hört ihr gleich. Und dann sprechen wir noch über die entgleiste U2 in Billstedt. Die beschädigten Waggons, die liegen da ja schon seit Wochen und werden jetzt geborgen. Was das für Anwohnerinnen und Anwohner sowie auch für U-Bahn-Fahrgäste bedeutet, auch dazu mehr in dieser Folge vom 8. April. Ja, dann starten wir mal.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Die hohen Spritpreise momentan, also wer aufs Auto angewiesen ist, für den ist das natürlich großer Mist, ganz klar. Und jetzt hoffen viele, dass die Preise wieder runtergehen, denn in der Nacht kam die Nachricht, dass sich die USA und der Iran auf eine zweiwöchige Waffenruhe geeinigt haben. Währenddessen soll auch die Straße von Hormuz wieder für den Schiffsverkehr geöffnet werden. Zu diesem ganzen Themenkomplex hat heute meine Kollegin Jenny Witt recherchiert. Jenny, fangen wir mal mit den Spritpreisen an. Die beschäftigen ja doch viele momentan. Können wir denn jetzt davon ausgehen, dass tanken bald wieder billiger wird?
Ja, das sieht tatsächlich nicht danach aus. Also heute Mittag sind die Preise an den Hamburger Tankstellen sogar noch etwas gestiegen, obwohl der Preis für Rohöl auf dem Weltmarkt in der Nacht ja schon gefallen war. Also um rund 10% oder ein bisschen mehr sogar. Und das ärgert auch Menno Gebhardt vom ADAC hier in Hamburg.
Wir werden es jetzt nicht sofort sehen, dass Spritpreise deutlich günstiger werden. Hier gilt immer so ein bisschen dieses Rakete-Feder-Prinzip. Ölpreise gehen hoch, Mineralölkonzerne schlagen sofort sehr viel beim Sprit auf. Aber wenn der Ölpreis dann wieder runtergeht, dann dauert es immer sehr versetzt, bis es auch wirklich an der Zapfsäule wieder ankommt. Und hier ist auch vor allen Dingen das Kartellamt, was ja mit deutlich mehr Rechten ausgestattet wurde, gefragt. Es muss endlich aus dieser Beobachtungsperspektive raus und aktiv werden.
Ja, und genau das fordert heute auch übrigens die Bundestagsfraktion der CDU, nämlich dass das Kartellamt eingreifen müsse, überprüfen müsse, wie die Tankstellen die Preise setzen. Das sagt Unionsvizefraktionschef Sepp Müller. Und dass man eben unzulässige Aufschläge unterbindet, dass diese Waffenruhe eben natürlich weiterhin, das wäre eine positive Entwicklung, aber gleichzeitig ist eben auch so viel Infrastruktur im Nahen Osten zerstört worden, dass das eben als ein Preistreiber funktioniert. Ne? Öl- und Gasfelder wurden zerstört, Raffinerien und vieles mehr. Und das wird natürlich dauern, bis die betroffenen Länder all das wieder aufgebaut haben. Deswegen können wir davon ausgehen, dass die Spritpreise erstmal nicht allzu weit runterkommen werden.
Okay. Am Persischen Golf, da stecken ja auch etliche Schiffe fest. Nun soll ja die Straße von Hormuz wohl wieder passiert werden können. Was sagt denn da eigentlich der Reederverband hier in Hamburg? Sind jetzt alle erleichtert?
Ja, erleichtert ein bisschen, aber auch sehr vorsichtig. Der Verband Deutscher Reeder, der begrüßt natürlich diese Ankündigung einer Waffenruhe. Klar. Aber das Ganze sei eben noch nicht in trockenen Tüchern. Es fehlen noch Details und man wisse eben überhaupt noch nicht, wie und wann diese Waffenruhe umgesetzt werde. Also welche Garantien erhalten ganz konkret die Reedereien und die Besatzungen, dass sie wirklich sicher durch die Straße von Hormuz kommen? Ich meine, stell dir vor, du sitzt da und du verlässt dich auf das Wort. Ja, wessen Wort? Das ist so die offene Frage. Wer gibt diese Garantien? Das muss ich erstmal alles herausstellen. Aber klar, insgesamt würde der Verband diese Feuerpause als ein wichtiges Signal sehen. Das hat er heute auch schriftlich mitgeteilt. Und auch der Schifffahrtsexperte Jan Tiedemann meint, dass sich die Reedereien erstmal ganz vorsichtig vortasten werden. Er ist Chefanalyst beim Branchendienst Alpha Liner.
Der Iran hat ja selber einen sogenannten Safe Corridor, also eine sichere Passage angeboten. Das haben auch einige Reeder wahrgenommen. Allerdings nicht, um dann Liniendienste wieder aufzubauen, die diese Region versorgen, sondern um ihre Schiffe zu evakuieren. Ich glaube, dass bei den Containerrädern man erstmal sehr genau schauen wird, was da demnächst passiert und dass man dann, wenn einige Schiffe erfolgreich diese Passage auch machen, dass man dann vielleicht sieht, dass man seine Schiffe, die feststecken, auch aus dem Golf wieder rausholt.
Ja, und das spiegelt eigentlich genau den Ansatz der großen Reedereien wider. Also Hapag-Lloyd und Maersk, die haben heute beide gesagt, dass sie erstmal ihre Schiffe dort liegen lassen. Hapag-Lloyd sagt, es hat 6 Schiffe dort und Zitat, wir sehen aufgrund unserer aktuellen Risikoeinschätzung weiterhin von einer Durchfahrt durch die Meerenge ab. Das sagte ein Unternehmenssprecher heute. Ne? Also sobald eine sichere Passage wieder möglich ist, werden sie sicherlich loslegen, aber bislang wird das noch überhaupt nicht so eingeschätzt, dass das der Fall ist.
Also erstmal noch abwartend. Wie viele Containerschiffe waren das denn nochmal? Wie viele stecken dort fest?
Unheimlich viele. Also ganz genau wissen wir nicht, wie viele Containerschiffe es sind, weil der Verband Deutscher Reeder von Handelsschiffen spricht. Mhm. Aber insgesamt, also das sind Containerschiffe, aber auch Tanker, Massengutfrachter und so weiter. Und es sind sehr viele. Seit Ende Februar, sagt der Verband, sitzen da mehr als 2000 Handelsschiffe mit rund 20.000 Seeleuten fest. Und darunter befinden sich mindestens 50 Schiffe von deutschen Reedereien. Ungefähr 10 Reedereien sind betroffen. Und insgesamt sind da etwa 1000 Seeleute an Bord. Und was wir wirklich nicht vergessen sollten, es gab ja auch Angriffe auf Handelsschiffe. Mhm. Mehr als 20 wurden beschossen und angegriffen und es gab Tote und Verletzte unter den Besatzungsmitgliedern. Also da ist schon eine wirklich schwierige Situation und es wird eben auch dauern, bis all diese Schiffe, selbst wenn die Straße von Hormuz wieder frei wäre, bis man all diese Schiffe da koordiniert wieder rauskriegt und in die Fahrpläne der Containerreedereien eingliedert und also diese Dinge, all das kostet Zeit und das wird natürlich bedeuten, dass die Verzögerungen nicht in dem Moment aufhören, wo die Straße von Hormuz wieder freigegeben ist.
Ja, und unter den Schiffen am Persischen Golf, da sind ja auch 2 Schiffe der Hamburger Kreuzfahrtreederei, TUI Cruises, mit dabei. Wie schätzt denn TUI Cruises jetzt die Lage ein?
Ja, die haben sich heute auch geäußert, kurz und knapp. Die sagen, wir bewerten die Lage mit den Behörden, mit Sicherheitsexperten und unseren Partnern. Entscheidend für die Abfahrt der Mein Schiff 4 und 5, die liegen ja seit Ausbruch des Krieges in Abu Dhabi und in Doha vor Anker, sei natürlich die Sicherheit von Crew und Schiffen. Also man merkt wirklich, alle warten, alle begrüßen die Tatsache, dass es sich ein bisschen beruhigen könnte rund um die Straße von Hormuz und in der Region. Aber niemand traut sich so wirklich jetzt zu sagen, okay, wir preschen los und versuchen einfach mal durchzukommen. Das wäre auch komplett unweise und unverantwortlich. Und ich denke, die Reeder werden sich da hüten, ihre Besatzungsmitglieder irgendwelchen Gefahren auszusetzen.
Ja, danke schön, Jenny. Vor 2 Monaten, da war ein 24-Jähriger in Eisendorf ums Leben gekommen. Und vorher soll es eine Auseinandersetzung mit Unbekannten gegeben haben. Vielleicht erinnert ihr euch an den Fall. Die Hintergründe sind aber alle noch unklar. Jetzt hat die Hamburger Staatsanwaltschaft 5.000 € Belohnung für Hinweise in diesem Fall ausgesetzt. Vermutet wird, dass der oder die Täter aus dem persönlichen Umfeld des Opfers stammen. Und laut Polizei könnte die Tat mit Geldforderungen zusammenhängen. Und am Hamburger Landgericht, da geht es seit heute wieder um die Maskenpflicht während der Corona-Pandemie. Ein Hamburger Arzt ist da nämlich angeklagt. Er soll damals Atteste ausgestellt haben, um Patientinnen und Patienten von der Maskenpflicht zu befreien. Der 61-Jährige hat nun ausgesagt, dass er damals Zweifel an der Wirksamkeit der Maskenpflicht hatte. Er einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt und nur die von den Patienten geschilderten maskenbezogenen Beschwerden ernst genommen habe, so hat er es gesagt. Das waren so Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Erstickungsängste, hat er gesagt. Der Prozess ist jetzt noch bis Mai angesetzt. Ja, und gestern Abend, da ist mitten in einem Wohngebiet in Barmbek geschossen worden. Von den Tätern fehlt allerdings jede Spur. Anwohnerinnen und Anwohner in der Dieselstraße, die haben angegeben, mindestens 10 Schüsse gehört zu haben. Und es sollen dann mehrere Leute weggerannt sein. Die Polizei hat dann heute bekannt gegeben, dass sie tatsächlich ein Projektil gefunden hat, das ein Fenster eines Wohnhauses getroffen hat. Es wurde aber niemand verletzt. Wisst ihr noch, vor genau 11 Wochen, da war ja am Bahnhof Billstedt eine U-Bahn entgleist, ein Zug der Linie U2. Der war gegen einen Prellbock gekracht. Verletzt wurde damals glücklicherweise niemand, aber seitdem stehen die 4 entgleisten U-Bahn-Waggons da. Ja, jetzt tut sich da aber was. Die Bergungsarbeiten sind nämlich losgegangen. Mehr dazu weiß aber unser Polizeireporter Ingmar Schmidt. Ingmar, wie läuft das Ganze denn jetzt ab?
Ja, also alles, was an Technik noch weiter verwendet werden kann, das ist schon in den letzten Wochen aus den Zügen rausgeholt worden und dann ja standen die da einfach rum, wurden so ein bisschen fast zu so einem Lost Place, sind dann mit Graffiti beschmiert worden und jetzt vergangene Nacht ist es aber wirklich losgegangen, dass jetzt alles, was nicht nied- und nagelfest ist, da noch rausgerissen wurde und in Big Bags geladen und abtransportiert wurde und so geht das jetzt auch in den nächsten Wochen weiter und dann werden 2 dieser 4 U-Bahn-Wagen tatsächlich quasi auseinander getrennt mit so Plasmaschneidern, also richtig auseinander geflext, hätte man früher gesagt, das Funken sprühen, weil die einfach nicht zu retten sind und dann ja werden die demontiert und entsorgt.
Wie lange sollen die Arbeiten dauern?
Das dauert bis zum 24. April, so ist der Zeitplan und das soll immer nachts stattfinden von 22 Uhr abends bis um 4 Uhr früh. Also so richtig viel Zeit haben die dann halt auch nicht, aber anders geht es eben nicht, sagt die Hochbahn.
Was passiert denn eigentlich mit den anderen zwei Waggons? Das waren ja 4 Waggons, die da entgleist sind.
Genau, die hinteren beiden, die können wohl gerettet werden. Die sind auch etwas neuer. In den vorderen beiden, habe ich ja schon gesagt, da war die Technik noch auf einem guten Stand. Deshalb hat man die rausgeholt. Aber für die Wagen selber hätte sich das nicht rentiert, weil die Hochbahn sagt, das ist ja so eine Art Bahndamm. Da geht es links und rechts vom Gleis steil hoch. Man hätte da so einen Spezialkran, der so einen ganzen U-Bahn-Wagen anhebt, gar nicht hinstellen können. Dann hätte man den halben Bahndamm wegnehmen müssen und so weiter. Wäre viel zu aufwendig und viel zu teuer. Deshalb sind die vorderen beiden ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das wird dann irgendwie abgeschrieben. Und die hinteren beiden Wagen, die sind auch neuer. Die werden dann in die Werkstatt gezogen und repariert. Und auch dieser Gleisabschnitt dort, wo der Zug verunglückt ist, dort werden dann auch die Gleise anschließend repariert und wieder instand gesetzt.
Und du hast gesagt, die Arbeiten finden nachts statt. Was bedeutet das denn jetzt für die Anwohnerinnen und Anwohner dort?
Ja, die sind schon mal gewarnt worden. Da gibt es überall Aushänge, dass es eben auch nachts dann ein bisschen lauter werden kann, weil das sind ja eben auch ganze Zugwaggons, die da auseinander getrennt werden. Also das kann man sicherlich hören. Da werden die Anwohner darauf hingewiesen. 22 Uhr bis 4 Uhr früh ist immer so die Arbeitszeit bis Ende April. Man hofft jetzt, glaube ich, so ein bisschen, dass doch dieser Bahndamm und dadurch, dass das Gleis ein bisschen tiefer liegt, vielleicht von dem Schall da so ein bisschen was wegnimmt. Aber die Hochbahn sagt, das kann man jetzt nicht anders regeln, weil sonst würde man quasi auch den Zugverkehr dort in Billstedt dauerhaft beeinträchtigen.
Aber der ist jetzt nicht beeinträchtigt?
Nein, das ist eben auch der Grund, weshalb das Ganze nachts stattfindet. Der restliche Zugverkehr, das läuft ganz normal weiter wie immer.
Ah, okay. Wieso hat das denn eigentlich so lange gedauert, bis man jetzt mit der Bergung angefangen hat? Ich meine, der Vorfall ist ja schon 11 Wochen her.
Das ist schon eine ganze Zeit her. Ich glaube, man hat wohl eine längere Zeit auch überlegt, kann man diese Wagen dann vielleicht doch noch irgendwie bergen und retten? Und dann ist das natürlich planerisch auch für die Hochbahn doch ein ziemlicher Angang, weil man da eben aus den Zügen dann viel ausbauen muss. Da sind ja auch noch Sitze drin und andere Teile. Und das hat einfach eben eine ganze Zeit gedauert, bis man ja Sicherheit hatte, wie man vorgehen will. Und jetzt ist es soweit, jetzt geht's halt richtig los. Und dann darf man gespannt sein, ob das wirklich laut wird, da in den nächsten Nächten rund um den U-Bahnhof Billstedt.
Ja, danke schön, Ingmar. Das war Hamburg heute. Ich habe morgen frei, dann macht hier die liebe Maiken weiter und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.